vielen Dank, Frau Professor Almendinger. Das war aufrüttelnd. Zum Teil haben wir es ja alle geahnt, aber die nackten Zahlen waren so erschütternd, muss ich wirklich sagen, was Bildungsinvestitionen, was den Vergleich mit anderen europäischen Ländern betrifft. Also, ich muss sagen, es hat einem wirklich die Sprache verschlagen. Ganz, ganz vielen Dank. Wir freuen uns sehr, dass wir Ihren Vortrag auch für unsere Dokumentation verwenden dürfen und würden uns sehr freuen, wenn Sie dann auch nochmal das, was Sie auch im mündlichen Teil nochmal dazu beigetragen haben, was auch für das Publikum hier sehr wichtig gewesen ist, wenn Sie uns das dann auch nochmal zur Verfügung stellen würden. Wir werden uns dann in wenigen Wochen dann bei Ihnen melden. Ganz, ganz vielen Dank. So, Frau Professor Almendinger muss ungefähr um 18.10 Uhr sowas, wenn ich das richtig sehe, weg.
Jetzt diskutieren wir.
Jetzt diskutieren wir. Wunderbar. Wunderbar. Ja, jetzt erstmal feuerfrei für Fragen an Frau Almendinger.
Und bitte ans Mikrofon gehen. Ja, Alina.
Sie haben ja bis
bitte noch mal ganz kurz sagen, für die Dokumentation hinterher ist das wichtig.
Ja, mein Name ist Halina Benkowski. Sie haben ja in Ihren Projektionen bis zum Jahre 2050 vorgedacht. Das erscheint mir etwas gewagt, ehrlich gesagt, wenn ich bedenke, dass in den letzten Jahrzehnten solche Phänomene wie zum Beispiel Internet alle Projektionen wahrscheinlich von davor völlig verändert haben. Und das bezieht sich gleich auf meine Frage, was überhaupt gar nicht erörtert worden ist oder auch nicht angesprochen worden ist von Ihnen, aber auch von keiner anderen, ist eigentlich der Produktivitätszuwachs. Der Produktivitätszuwachs, der doch alle paar Jahre sich vervielfacht, der wird doch ganz andere Ausschlussmerkmale und Ausschlüsse von Menschen, nicht nur national, sondern international bedeuten, die mit den Projektionen an Vorstellungen von Behandlung der Themen doch gar nicht zu handhaben sind.
Würde es Sinn machen? Ich antworte sowieso immer ganz schnell.
Ich stimme Ihnen. Wenn ich noch vorher, weil ich habe genau zum Produktivität auch noch eine Frage.
Ja.
Mich würde interessieren, da wir eine Produktivitätszunahme haben, ist es denn noch realistisch anzunehmen, dass so viele Arbeitnehmer gebraucht werden in Zukunft? Oder, weil es heißt immer, es werden immer mehr Frauen integriert, aber ist es denn tatsächlich realistisch oder nimmt der Arbeitsmarkt, der Arbeitskräftebedarf nicht erheblich ab?
Okay. Zunächst mal, wenn Sie sagen, diese globalisierte Welt führt zu ganz anderen, wo sind Sie denn jetzt gelandet? Ah, hier hinten. Zu ganz anderen Ausschlussmerkmalen, so stimme ich Ihnen nicht zu. Also die Ausschlussmerkmale, die werden immer bei der Frage von Bildung und von Ausbildung liegen. Es gibt sozusagen keinen anderen Hebel. Dann sagen Sie den anderen. Das, dem widerspreche ich. Wenn Sie jetzt sich schon anschauen in manchen Ländern, wie der Druck, also eine demografische Reduktion, Bevölkerungsreduktion, was das auf einmal dann für Auswirkungen hat auf die Beschäftigung von Frauen, das hat nichts mit sozusagen Fragen von Chancengleichheit zu tun, sondern es hat was mit purem ökonomischen Zwang zu tun. Da sind wir auf einer ganz anderen Diskussionsebene. Aber in dem Moment, wo Männer ausgehen, haben Frauen ihre Chancen. Und diese Männer, die gehen aus, aufgrund von ihren Defiziten im Qualifikationsbereich und aufgrund von einer Reduktion. Das ist nicht besonders angenehm. Das sage ich in dem Hochschulbereich auch immer. Ich möchte nicht eine Verschlechterung der Arbeitsmarktchancen oder der Arbeitsmöglichkeiten im akademischen Bereich als Ausgangspunkt haben von einem Mehr an Professorinnen in diesem Bereich. Aber das ist genau das, was passiert im Moment. Also insofern glaube ich, dass diese Ausschlussfaktoren über Bildung, über Ausbildung nach wie vor, auch wenn Sie das global sehen, vorherrschen werden. Und wenn Sie im Moment sehen, wer migriert und dieses ganze Getöse, dass wir niemanden ins Ausland lassen sollten und auch im Ausland bleiben lassen sollen, die gut ausgebildet sind, das bestärkt das und auch der internationale Wettbewerb um die Hochgebildeten. Wenn Sie allerdings fragen, und so könnte man Ihre wie auch die Frage Ihrer Nachrednerin natürlich auch kippen, bedeutet dieser Zuwachs an Produktivität nicht auch ein Ende der Arbeit, dann ist es eine andere Frage als ein Ende der Arbeit bedeutet es sowieso nicht. Ein Ende der Arbeit bedeutet es alleine deswegen nicht, weil wir, deshalb fing ich auch damit an, sehr, sehr viel mehr Personen haben werden, die unsere Aufmerksamkeit und unsere Pflege brauchen. Ja, im privaten Bereich. So, und jetzt hoffen wir, dass vieles von dem, was privat und eben nicht als Erwerbstätigkeit gearbeitet wird, und diese Professionalisierung ist allerdings auch sichtbar, in Erwerbsarbeit transferiert wird. Sodass ich persönlich nicht davon ausgehe, dass bei einer Reduktion von Bevölkerungszahlen wir gleichermaßen sehen ein Ausgehen der Arbeit. Wir sehen eine Reduktion, aber kein Ausgehen.
Noch mal konkretisieren, gerne, weil ich das jetzt ganz wichtig finde. Wie erklären Sie sich das denn, das mit der Migration und das mit dem Problem zwischen den Geschlechtern? Ist ja seit 3 Jahrzehnten wird das ja eigentlich debattiert. Es ist ja nicht so, dass das unbekannt ist. Wie erklären Sie sich, dass dennoch nichts dafür getan wurde? Und nicht nur in Deutschland, es ist ja auch in anderen Ländern so. Also Ihre Hoffnung, dass da eine Vernunft, eine ökonomische Vernunft sich durchsetzt und für Ausbildung sorgen wird, um den Ausschluss das ist weltweit ist doch das Gegenteil der Fall.
Ich glaube nicht, dass Sie aus meinen Worten Optimismus gehört haben könnten. Ich bemühe mich nicht, einen resignativen Ton hier anzuschlagen, obgleich der mehr als angemessen wäre.
Ja, aber ich will ja gar nicht, ich will ja mich durch Sie
Ich mache mir auch keinen Spaß, 30 Jahre über das Gleiche zu reden, was Bildung und so weiter und so fort
betrifft. Nein, aber dennoch möchte ich Sie fragen, wie Sie sich das erklären.
Wie ich mir erkläre, dass man, das erkläre ich mir ganz einfach damit, dass man aufgrund von höheren Bevölkerungszahlen immer, und jetzt sage ich es brutal, mit einem Ausschuss von 20% der Bevölkerung hat leben können. Mhm. Ganz einfach. Mhm. Und ich sage gleichermaßen, dass wir das in Zukunft so nicht mehr hinbekommen. Und dass andere Länder eben diesen Ausschuss sich nicht erlaubt haben.
Ja, aber USA ist es so.
In den USA ist es mit Sicherheit so, bei einer anderen, vollkommen anderen Beschäftigungspolitik und so weiter, aber ich weiß nicht, warum wir uns jetzt mit USA vergleichen müssen. Also wir könnten auch auf skandinavische Länder gehen, wir könnten selbst auf Großbritannien als einen anderen liberalen Wohlfahrtsstaat gehen, wo sie, wenn sie die Kompetenzwerte sich anschauen, andere Zahlen haben, ja, wo zumindest noch so etwas wie ein Basisverständnis unterrichtet und gelehrt und erzeugt wird im Vergleich zu uns, wo oft gar nichts mehr geht. Und ich habe viele Jahre damit verbracht, dass ich das als ein absolutes Mythos der Arbeitgeber bezeichnet habe, dass diese Leute nicht ausbildungsfähig sind. Und das war mit ein Grund, warum ich nach Nürnberg gegangen bin, um mir das anzuschauen. Aber es ist in vielen Fällen der Fall, vielleicht in weniger, als Sie es sagen. Da ist auch meine Argumentation ganz anders als in diesem Weiterbildungssektor. Aber da leisten sich die Schulen Dinge oder beziehungsweise die Schulpolitik Dinge, die schlichtweg, ich meine, vielleicht ist es überlebensfähig, aber es hat keine Zukunft.
Ich sehe jetzt im Moment keine weitere Wortmeldung, dann würde ich jetzt gerne mal eine Frage als Veranstalterin stellen. Weil wir uns beschäftigt ja besonders die Frage demografischer Wandel und Gender. Ja. Und unsere Frage auch an viele, das wird nachher auch die Podiumsdiskussion auch betreffen, welche, sehen Sie sich als Wissenschaftlerin, sehen Sie genug Forschung geschlechterdifferenziert im Bereich demografischer Wandel? Haben wir genug Grundlage für das Handeln von Verwaltung und Politik? Und unser Eindruck ist, dass zum Beispiel bei der Frage wachsender Anteil von Migrantinnen in den Kommunen, wachsender Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund in den öffentlichen Einrichtungen auch, wenn Frauen zum Beispiel älter werden als Männer, taucht auch die andere Frage, wer pflegt am Ende eigentlich die Frauen? Die gleichen Frauen, die jetzt zurückgegangen sind in prekäre Beschäftigungsverhältnisse, in Teilzeitstellen und so weiter, die haben also niedrigere Renten. Das heißt, in wenigen Jahren werden diese alten Frauen, die übrig geblieben sind, alle anderen sind tot, weil die Männer einfach nicht fit genug waren. Ja, muss man ja mal so ausdrücken. Die Kinder haben wir alle mit Flexibilität, Mobilität in alle möglichen anderen Länder geschickt. Die liegen und werden dann gepflegt in den öffentlichen Einrichtungen mit wesentlich niedrigeren Renten. Was kommt da auf die Kommunen zu? An Mehrkosten? Jetzt mal ganz ganz nüchtern und brutal ausgedrückt, und was kommt auf die Frauen dazu, die zum Dank dafür sehr viel niedrigere Renten haben werden?
Ja. Also zu Ihrer ersten Frage, inwieweit die Daten in diesem Bereich vorhanden sind, würde ich sagen, sie sind vorhanden. Also Sie haben nach Altersgruppen differenziert und nach Geschlecht differenziert die Anteile von Personen mit ersten, zweiten, dritten Migrationshintergrund. Wobei da dann immer die Frage ist, wer wird eigentlich als Migrant, Migrantin definiert, wobei es ja jetzt mittlerweile da auch parallele Definitionskriterien gibt, sodass man, glaube ich, auf dieser Schiene sehr gut vorwärts kommt. Ich glaube, da wo es hakt, ist tatsächlich, dass man das mal nicht nur in einen Zwei-Generationen-Zusammenhang stellt, sondern in einen Drei- und in vielen Fällen mittlerweile auch in Vier-Generationen-Zusammenhang stellt, um zu sehen, was bedeutet es denn eigentlich für auch intrafamiliäre Ströme bei Personen, die Kinder haben. Es gibt ja ganz viele, die überhaupt gar keine Kinder mehr haben, da brauchen die gar nicht flexibel und mobil zu sein. Die sind schlichtweg gar nicht da. Und von daher würde ich ein Forschungsdefizit in der Tat, also kein Empiriedefizit, aber ein Forschungsdefizit erkennen, wo man sich einfach in Szenarien mal darüber unterhält, wie eigentlich diese Generationenzuschnitte sich darstellen werden. Erstaunlicherweise gibt es diese ganzen Projektionen für so Basics, wie entwickelt sich das Arbeitskräftepotenzial und die Bevölkerung und so weiter und so fort. Aber es ist immer auf einer A, individuellen Ebene, also der Haushaltskontext fehlt, und B, ist es immer auf einer Eingenerationenebene, welches eben nicht dieses Mehrgenerationengeflecht abbildet. Und das, glaube ich, oder es halt dramatisiert, wenn Sie jetzt an die Frage von Versicherungen und so weiter und so fort denken, an diesem Term der Lost Generation. Jetzt nochmal zu der Frage demografischer Wandel und Geschlecht. Da komme ich mir ja oft dann auch wie so ein Chamäleon vor, obwohl ich das ja gar nicht bin, weil wenn Sie mich jetzt eingeladen hätte zu einer Tagung, wo es über die Arbeitsmarktchancen von Akademikern geht, dann würde ich hier glatt mit Quoten und sonst irgendwas argumentieren, weil das alles so nicht vorwärts geht. Wenn ich aber hier bin und darüber sprechen sollte, wie sich die Geschlechterfrage in 30, 40 Jahren darstellt, würde ich eher von dem Ausbrennen vor Frauen warnen. Ja, also da wird von dem Ausbrennen, ja, von Frauen, weil ich einfach mit jedem Jahrzehnt, welches ich mir vorstelle, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin im Jahr 2020 oder 2030 und schreibe die gegenwärtigen Entwicklungen fort, ja, mit wahrscheinlich einer Unterthematisierung dieses ganzen globalen Faktors, fein. Das könnte man auch noch machen, aber jetzt lassen wir es mal da stehen. Dann erhöhen sich die Anforderungen an Pflege an Frauen hundertprozentig. Und zwar nicht nur der Eltern, sondern auch der Großelterngeneration. Dann erhöht sich der Druck auf Frauen, langfristig vollzeiterwerbstätig zu sein, wenn wir daran nichts ändern, was diese ganze Verknüpfung von Erwerbstätigkeit und Versicherungen betrifft. Ja, und da möchte ich mal sehen, wie man das eigentlich schaffen möchte, weil da hat man ein Muster, welches historisch so noch nie da war, weil wir hatten die vollzeiterwerbstätigen Männer, von mir aus auch 40, 45 Jahren, die aber diese Pflegeleistungen an die andere Hälfte sozusagen übertragen haben. Ja, das war weg. Und sie haben dann in 30, 40 Jahren auf einmal eine massive Doppelbelastung, was sowohl diesen Sektor der Familienarbeit betrifft, aber auch diesen Sektor der nicht mehr hintergehbaren Vollzeit 40, 45 Jahre lang dauerten Erwerbstätigkeit. Da mache ich mir dann Sorgen, auch wenn sich das jetzt aus meinem Mund ein bisschen komisch anhört, aber das ist eine Entwicklung, die ich befürchte. Sodass wir im Moment sozusagen einen doppelten Kampf zu führen haben. Einmal den Kampf der stärkeren Partizipation von Frauen, insbesondere in Führungspositionen, aber auf der gleichen Seite eine Abwehr, die nicht dazu führt, dass man diese Überforderungen von Frauen, und ich meine das jetzt nicht so, dass Frauen jetzt einfach überfordert sind, sondern eine Überbelastung von Frauen sieht. Jetzt schüttelt jemand Gott sei Dank den Kopf. Da freue ich mich jetzt richtig drauf. verstanden, dass ich nicht den Kopf geschüttelt habe, sondern ich habe gedacht, wieso sagt sie jetzt den nächsten Satz nicht? Nämlich der doch da heißt, sie haben es ja doch sozusagen auseinandergepflückt, dass die stärkere Integration von Frauen in den Arbeitsmarkt im bisherigen Status und siehe noch sozusagen, ich nenne das mal das doppelte Care-Paket, was mit draufkommt, und der Zustand sozusagen der Vollerwerbsfähigkeit der Männer, dass sozusagen diese Crash-Situation, die, ohne apokalyptisch zu werden, aber in irgendeiner Weise in den gegenwärtigen Strukturen mit anvisiert ist im demografischen Kontext, da ist es doch sozusagen, Sie sagen, eine Lebenslaufflexibilisierung bei einem Widerwillen gegen dieses Wort der Flexibilisierung, aber wie sehen denn dann dort sozusagen die notwendigen Strukturveränderungen aus? Die Strukturveränderungen, die sozusagen diese Konstellation Familie, Arbeit, politisches Verhältnis in Bezug auf Verknüpfung beider Bereiche in einem unglaublich verstaubten Muster belässt, welches gegen die Männer ausgerichtet ist und auch gleichsam gegen Benachteiligung, beziehungsweise die Benachteiligung mit impliziert und hervorruft. Also sozusagen das traditionelle Modell der Vereinbarkeit, sage ich, basiert auf der Ungleichheit der Geschlechter und aufgrund der Benachteiligung der Frauen. Sozusagen Bad Jobs für den Arbeitsmarkt und aber auch sozusagen die Überbelastung im familiären Bereich. Also wie ist dann sozusagen aus Ihrer Sicht dieser Konflikt zu lösen in der Vision, wie Sie es gerade dargestellt haben? Also wie sieht sozusagen die Strukturveränderung aus? Wenn ich da schon mal...
Ich habe 45 Jahre gearbeitet, Vollzeit, und habe auch Zeit gemacht. Das spielt überhaupt keine Rolle
jetzt. Doch, das spielt schon eine Rolle.
Doch, es spielt in mehrfacher Hinsicht, glaube ich, eine Rolle.
Also in vieler Hinsicht eine Rolle.
Kinder im Osten würde ich dann auch...
Nur das 45 Jahre... ich mache es jetzt eins nach dem anderen. Entschuldigung, ich wollte Sie nicht unterbrechen.
Bei Osten war nur noch mal so ein Stichwort eingefallen in Ihrer Darstellung des Rückgangs der Geburtenrate. Ich glaube, dass da eigentlich auch ein schönes Beispiel darüber liegt, da mit drin liegt, wie eigentlich, und das behaupte ich sowieso, über Demografie Politik gemacht werden kann. Auf ganz verschiedenen Ebenen. Aber diese spezielle Geburtenrate im Osten, in der sozusagen seit den 90er Jahren, das finde ich sehr interessant, das zu sehen ist, dass die kohortenspezifischen Geburtenraten im Vergleich West-Ost hat es keinen Jahrgang gegeben, der jemals im Osten geringer gewesen ist als im Westen. Dieses empirische Fakt wird eigentlich sehr häufig unterschlagen und das hat, glaube ich, sehr wohl damit zu tun, dass diese Geburtenrate sowieso ein höchst eigentümliches Konstrukt ist. Wie wir wissen, siehe 40% Kinderlosigkeit bei Akademikerinnen und was dort gezählt wird und was dort nicht gezählt wird. Also kohortenspezifische Geburtenraten hat es im Osten seit den 90er Jahren nie eine gegeben, die unterhalb der Westdeutschen gelegen ist. Ich hätte jetzt noch einen dritten Punkt, aber das lasse ich jetzt mal im letzten so stehen.
Nee, machen Sie nur, wenn Sie jetzt schon da stehen.
Stimmt.
Das ist ja alles interessant.
Ihr Punkt nochmal zur Rush Hour des Lebens. Sie haben das sehr instruktiv wieder dargestellt, wie ich überhaupt den gesamten Vortrag dankenswerterweise nochmal erwähnen möchte und auch sehr instruktiv finde. Die biologische und die realisierte Fertilität, was sich dahinter verbirgt, da wird es doch nochmal ganz deutlich, welcher arbeitsmarktliche und welcher kulturelle Impetus sich dahinter verbirgt, nämlich man kann natürlich sagen, die Lebensfähigkeit wird höher, die Zeugungsfähigkeit auch, obwohl das ein ziemlicher Fake ist, was Zeugungsfähigkeit von Männern im hohen Alter gibt, aber dafür interessiert sich wiederum die Geburtenstatistik nicht. Also nochmal zurück zu dem, was ich sagen wollte, ist, hinter dieser sozusagen Rush Hour und den Zwängen steckt ein enormes Problem. Man kann nicht einfach sagen, ihr seid biologisch zu mehr fähig, also bitte schön, macht doch mal. Also es gibt ja gute Gründe, warum nicht.
Das habe ich auch hoffentlich nicht gesagt.
Nein. Das war jetzt keine Ansprache an Sie, sondern das in irgendeiner Weise irgendwo in einem Raum, der auch nicht hier ist, existiert. Also wenn ich mir noch vorstelle, dass nach der letzten Allensbach-Umfrage, ich glaube es war Allensbach, die sozusagen notwendige Voraussetzung für Kinder kriegen, abgesehen von, sind erstens, abgeschlossene Berufsausbildung, zweitens sichere Position, gleichsam sozusagen jeder Vierte geht, Sie wissen das viel besser, wie die Zahlen aussieht, mit einem Zeitvertrag in die erste berufliche Position, also nochmal von vorne, Entschuldigung, Ausbildung abgeschlossen, sichere Berufsposition, sicheres Einkommen, Familieneinkommen und der richtige Partner. Wenn das die vier Kriterien sind, dann ist natürlich sozusagen die Rush-Hour des Lebens unter den gegenwärtigen Bedingungen ziemlich eng geschnallt und wir wissen auch gleichzeitig, dass das Verschieben zum gar nicht mehr dann führt, was die Kinderfrage angeht. Danke.
Wollen Sie noch ein
noch eine ganz kurze. Pia Kaiser von der Überparteilichen. Also wenn Sie sagen, wenn Sie denken, dass der Druck auf Frauen sich erhöhen wird, einerseits Vollzeit zu arbeiten und andererseits Eltern und Großeltern zu pflegen, dann frage ich mich, ob Sie davon ausgehen, also dass dann auch dass die Löhne irgendwie stagnieren würden, oder weil Sie auf der einen Seite sagen, dass wenn Frauen gut ausgebildet sind, dann müssten sie eigentlich für hohe Löhne auch arbeiten können oder zumindest kämpfen können. Und dann könnten sie ja theoretisch Teilzeit arbeiten. Aber
könnten Sie das bitte noch mal kurz wiederholen? Ich glaube im Übrigen,
also hochqualifizierte Leute können normalerweise hohe Löhne erstreiten oder sich erzielen und einfordern. So.
Das weiß man ja, dass es empirisch nicht stimmt, weil Frauen hochqualifiziert sind und immer niedrige Löhne haben.
Also da könnten Sie ansetzen.
Wo könnte man ansetzen?
Dass Frauen das erstreiten.
Ha, come on. Ich meine, Entschuldigung. Entschuldigung, Sie haben sozusagen Sie haben Entwicklungen in der Tarifpolitik, welche Gehälter immer intransparenter machen, durch diese ganzen Bänder und so weiter und so fort.
Also
Sie haben, um überhaupt etwas erstreiten zu können, brauchen Sie immer Transparenz. Und gerade in diesen ganzen Fragen von Gehalt und gerade Gehalt von höher qualifizierten, außertariflich und so etwas, haben Sie über die Zeit zunehmend weniger Transparenz. Ich möchte nicht wissen, was mein Vorgänger am WZB verdient hat, sonst würde ich sofort in eine depressive Phase verfallen. Nein, also es ist leider so, ja, wir sehen, dass dieser Gender Wage Gap auch dadurch zustande kommt, nicht weil Frauen wenig verhandeln können. Ich habe kein Problem mit Verhandlungen in Gehaltsfragen. Ich weiß überhaupt nicht, was ich verhandeln soll, weil das alles sozusagen ein Nebel ist, der absichtlich meines Erachtens erzeugt wird, teilweise in großen Firmen natürlich auch noch mit dem Unterschrift, dass man das eigene Gehalt niemandem weitersagt. Und das schränkt das ein. Und wenn wir da ansetzen müssen, müssen wir ganz anders, nämlich an solchen Dingen, an Transparenz ansetzen, was im Übrigen mir jetzt einen eleganten Übergang erlaubt zu Ihren Fragen. Das ist jetzt aber ein abendfüllendes Thema. Also wie verändern wir Kulturen? Weil wir reden jetzt tatsächlich über Kulturen. Wir reden darüber, warum wird eine Frau, ich weiß das, ich habe mit 38 meinen Sohn gekriegt, als nicht nur überaltert in ihrem Erstgeburtenalter, ja, sondern wie können Sie sehen, als Oma quasi, ich bin ja schon eine Oma. Im Vergleich, ja, ich habe ja schon meine Enkelkinder, während Sie jetzt gerade Ihr Kind bekommen. Ja, das war damals, das ist jetzt ja, und zwar auch noch in einem universitären Umfeld, nicht das Einzige, was ich gehört habe. Das Nächste war sozusagen das Rabenmutterphänomen. Und ich sehe nicht, wegen der Vollzeiterwerbstätigkeit, ich sehe nicht, dass sich das so radikal verändert in den Vorstellungen, ich sagte es vorne schon, eines richtigen Alters, eines richtigen Zeitpunkts, der Stigmatisierung Alleinerziehender, der Stigmatisierung von Vollzeiterwerbstätigkeit und Kindern, welches in Westdeutschland nach wie vor wesentlich stärker ausgebildet ist als in den neuen Bundesländern. Und sie haben gleichermaßen eine extreme Stagnation der institutionellen Rahmenbedingungen. Das heißt, sie fahren weiter mit einem System von Halbtagsschulen und nicht Dreiviertelschulen, die bis um vier gehen, was absolut inkompatibel ist. Was man sich früher auch hat leisten können, weil man entweder keine Erwerbstätigkeit von Frauen hatte oder die wartenden Mütter, die mit dem Essen auf dem Tisch eben die Kinder begrüßten, was auch Effekte hat. Und von daher wundert mich das auch nicht, dass der Bildungsnotstand zunimmt, weil was sollen die Kinder eigentlich machen, wenn ansonsten wenig Angebote gemacht werden? Also nicht nur was Ganztagskindergarten betrifft, sondern vor der Kindergartenphase, aber dann insbesondere und für mich am meisten erschreckend in der schulischen Phase, die am längsten dauert. Und da sehe ich viel zu wenig Bewegungen drinnen. Das heißt, wenn Sie mich fragen, was muss ich institutionell alles verändern, dann sind es nicht nur die Kinderkrippen, dann sind es nicht nur die Kinderhorte, dann ist es auch eine Ganztagsschule, dann ist es eine weniger differenzierende Schule, dann ist es dieses Aufbrechen von Altersnormen, des richtigen Alters, sowohl früher. Ich glaube auch nicht, dass Bachelor und Master, das war mal eine Zeit lang meine Hoffnung, weil ich es immer mit Amerika verglichen habe, wo sehr viele, ich bin ja erst nach dem Diplom nach Amerika gegangen, wo ich immer dachte, ich bin da bestimmt die Älteste, aber nein, erstens hatten die meisten der Kommilitonen damals schon Kinder, in einem Alter, wo ich mir überhaupt nicht vorstellen hätte können, Kinder zu haben, was aber an diesen gestuften Abschlüssen da ein bisschen gehangen hat. Und nach hinten auch. Aber das sind wirklich kulturelle Fragen, die dann auch was mit einer anderen Frage von Ihnen zu tun haben. Warum akzeptiert man in Deutschland zu so einem geringen Anteil niedrigere Dienstleistungen, also familienbezogene Dienstleistungen? Also warum haben zu wenige Personen, nicht nur aus finanziellen Gründen, Putzfrauen, Kinderfrauen und so weiter und so fort. Ja, das ist auch im Vergleich zu anderen Ländern eine vollkommen andere Akzeptanz, die da dahinter steht. Das übergeordnete Modell in der Tat, welches ich mir vorstelle, ist, dass man viel stärker, und das ist im Moment natürlich ein Problem, weil wir auf der einen Seite versuchen, die Erwerbsunterbrechungen von Frauen zu reduzieren, weil wir sagen, je länger Frauen unterbrechen, desto schwieriger ist die Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt und desto größer sind die Lücken, die sich auftun zwischen Männern und Frauen. Aber wir müssen die Unterbrechungen von Männern extrem fördern. Weiterbildung ist eines der sozusagen einfachen Schlagwörter. Das kann man tarifvertraglich ganz anders fixieren, als wir es im Moment tun. Und wir brauchen auch im Bereich von Pflege und der Erziehung von Kindern andere Freistellungsphasen, die nie alles so lang sein können, aber kumuliert, andere Länder haben das unter dem Stichwort von Sabbaticals, doch eigentlich länger sind als die heute, bei einer gleichzeitigen Lockerung der Erwerbsarbeitszeit nach hinten. Und das muss bezogen sein natürlich auf andere nicht nur Weiterbildungsphasen innerhalb des gleichen Berufs, sondern tatsächlich auch neue Ausbildungserwerbsphasen in der Mitte des Lebenslaufs, weil wir das natürlich, also diese körperlich anstrengende Arbeit, dann über 40 Jahre oder 50 Jahre zu machen, das ist ein No-No, aber da brauchen wir eine zweite Ausbildung und nicht das Setzen einer einen Ausbildung, die dann für einen gesamten Arbeits- und Erwerbsverlauf reicht. Also das wären jetzt grob umrissen die einzelnen Puzzlesteine.
Ich wollte eigentlich eher auf Tut mir leid,
ich muss jetzt ein bisschen rigoros sein. Wir haben hier auch die politische Seite, wir haben auch eine
wissenschaftliche
Verstärkung da. Wir wollen hören, was für Schlussfolgerungen jetzt daraus gezogen werden, bevor Sie alle abhauen. Da bitte ich einfach um Nachsicht. Ich hatte jetzt eine Wortmeldung noch von dem Herrn hier, die war vorhin aufgenommen worden, die würde ich jetzt gerne noch annehmen und würde Frau Professor Almendinger bitten, darauf noch zu antworten und dann müssen wir leider zum Schluss kommen. Einverstanden? Gut.
Christian Hönisch, Bundesministerium Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Zwei kurze Bemerkungen, Frau Almendinger. Zunächst mal natürlich zu den Männern. Und zwar, Sie haben vorhin gesprochen von...
sind ja eine der Tapferen, ich glaube, es sind nur drei da.
Sie haben vorhin den doch sehr brutalen Satz gesagt, früher habe man sich das leisten können, sozusagen mit 20% Ausschuss zu leben. Im Zusammenhang mit der Aussage, dass also aufgrund der Knappheit von ausgebildeten Männern dann die Frauen sozusagen aus ökonomischer Notwendigkeit auch Arbeitsplätze finden würden. Die Frage, die ich mir stelle, ist, ob sich nicht möglicherweise die Situation sogar noch verschärft. Denn bei den sogenannten Bildungsverlierern sind ja die männlichen Jugendlichen führend. Der zweite Punkt ist doch auch der, dass eben diese Leute früher durchaus teilweise noch gewisse Chancen auf dem Arbeitsmarkt hatten, weil es eben die sogenannten Hilfstätigkeiten gab, wo sie auch noch in einer gewissen Art und Weise ihre Männlichkeit ausleben konnten, nämlich physische Kraft. Diese Jobs sind inzwischen weg. Hilfstätigkeiten, das haben Sie deutlich gezeigt, gehen extrem runter. Das heißt also, hier verschärft sich eigentlich dieses Problem. Und gerade bei den Perspektiven wollte ich nochmal nachfragen, Sie hatten eine sehr schöne Grafik bezogen auf die Dienstleistungen. Und ich glaube, im oberen Teil hatten Sie Betreuen, Lehren und noch ein drittes.
Beraten.
Lehren und Beraten, ja. Ist in diesem Teil, den Sie dort oben eingetragen haben, auch sind da auch die Pflegetätigkeiten mit inbegriffen? Bei dem Betreuen. Ja, weil mir das insgesamt, dieser Teil dann relativ klein vorkam. Das ist einfach nur so mein persönlicher Eindruck. Danke.
Also der erste Teil von dem war eigentlich ein ganz wunderbares Schlusswort. Da kann ich also in allen Dimensionen, die Sie ausgeführt haben, Ihnen nur zustimmen. Wir haben, wenn wir uns nicht anstrengen, diesen Anteil von mittlerweile 23%, die unterhalb der Kompetenzstufe 2 sind und die zu einem großen Teil Männer sind oder Jugendliche, männliche Jugendliche sind. Man kann das Gleiche auch an Personen festmachen, die gar keinen Hauptschulabschluss haben. Es ist also ganz egal, wie sie Bildungsarmut messen. Haben wir ein zunehmendes Problem, das hatte ich auch versucht deutlich zu machen, weil sich eben der Arbeitsmarkt verändert zu Berufen hin oder zu Tätigkeiten hin, die schlichtweg mehr Qualifikationen erfordern. Und jetzt darf ich Sie zitieren, die diese männlichen Kraftpakete eben nicht mehr so zur Geltung kommen lässt, wie es in der Vergangenheit war. Von daher sehe ich in der Tat ein wesentlich größeres Risikopotenzial in der Zukunft oder heute als in der Vergangenheit. Wesentlich größer, wenn wir da nichts tun. Aber ich hoffe ja immer noch, dass man, also es ist so einfach, was man tun kann. Insofern ist mein Unverständnis, dass man nichts tut, so hoch. Und bei dem zweiten, wo Sie eine Nachfrage hatten zu der Grafik, da muss man halt sehr stark unterscheiden, was sind sozusagen professionalisierte Pflegeleistungen und was sind Pflegeleistungen, die im privaten Bereich erbracht werden. Und das sind die im privaten Bereich erbrachten immer noch wesentlich höher als die institutionalisierten, sodass Ihnen das wie eine konservative Schätzung vorkommt, die es auch ist. Aber da muss man Arbeit und Erwerbsarbeit unterscheiden. Danke.
Vielen Dank nochmals. Ich nehme aus Ihrem Beitrag mit, dass wir in der Tat nicht nur das Problem haben, was unsere Söhne und unsere Enkel, wie deren Situation sein wird, sondern ich nehme auch sehr, sehr intensiv mit, und dafür sitzen wir ja auch in diesem Saal, dass die konkrete Gefahr besteht, dass die kommende Generation der jungen Frauen, dass es da die konkrete Gefahr des Ausbrennens gibt, wenn wir weiter mit den Modellen fahren, die wir jetzt haben. Und ich denke, das ist ein Thema, das uns alle hier im Saal auch sehr beschäftigen muss und beschäftigen wird und auch die handelnde Politik auch sicher beschäftigen wird. Ganz, ganz vielen Dank nochmals. Und wir sind sehr froh darüber, wenn wir Ihren Beitrag dann auch für unsere Dokumentation bekommen.
Ich darf Ihnen auch danken und auch für den Optimismus, dass wir alle Söhne und Enkelsöhne bekommen.
Ich gebe zu, dass es etwas subjektiv war, was ich davor erzählt habe.